Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Ja, da sind wir. Auf der IFH in Nürnberg, Frei von Grobstrick. Episode 5 mit Gast. Also Jörg und Dietmar im feinen Zwirn, der Gast natürlich eh. Unser Gast, Tilman Schröter, Geschäftsführer von Weiland. Sag mal hallo, damit die Leute wissen, dass du auch da bist.
Ja, hallo von meiner Seite. Schön bei euch beiden zu sein.
Ja, ein bisschen tricky hier, einen schönen Ort zu finden, wo es auch ruhig ist auf der Messe. Wir sind ja auch so ein bisschen illegal, weil eigentlich haben wir nebenan gemietet.
Ja, aber, hoffentlich verpfeift uns keiner.
Aber hier war es doch irgendwie deutlich ruhiger.
Genau, auch von meiner Seite hallo. Ich würde sagen, es ist die kälteste IFH aller Zeiten. Bei der Anfahrt heute Morgen leichter Schneeschauer, aber wir werden das Thema erwärmen mit Tilman. Wie gesagt, Geschäftsführer Weiland Deutschland, also vielen Dank für deine Zeit heute auf der Messe.
Ja, schön bei euch zu sein. Und ich muss immer sagen, seitdem ich in der Heiztechnikbranche bin, ich freue mich über jeden kalten Tag. Also wenn man Heizer ist, hat man da immer eine Perspektive dazu. Dann denkt man, ja Mensch, gibt nochmal eine Chance für den ein oder anderen Serviceeinsatz. Man kann mit unseren Produkten wirklich sich sein Herz erwärmen. Also was kann es Schöneres geben als kalte Tage?
Auch wenn 1000 Besucher vielleicht fehlen hier in Nürnberg, man weiß es nicht.
Aber auf jeden Fall die Schneeflocke, die wir gesehen haben und wo wir gesagt haben, oh leck, die hat jetzt für dich das Herz erwärmt. Das ist da auch mal gut zu wissen.
Ja, sonst bin ich natürlich auch, ich bin ja ein Kind des Südens, also ich komme vom Rhein, aus Karlsruhe, also von daher habe ich eine gewisse Sonnenaffinität. Aber ich rede mir, seitdem ich in der Heiztechnik bin, jeden kalten Tag schön.
Oder wir trinken ihn uns schön. Aber nee, heute ist nicht trinken angesagt.
Heute ist
Feschporn aus dem Süddeutschen.
Ja, genau. Weil wir sind ja im feinen Zwirn unterwegs mit Gast und der Gast hat uns was mitgebracht, was hier vor uns auf dem Teller in einem grauen Tütchen darauf wartet, entdeckt zu werden.
Ja, jetzt erwartet ihr da die Herzhaftigkeit vom Allerfeinsten. Aber nein.
Aber nein.
Was ich euch mitgebracht habe, ist die schöne Ahoi-Brause. Ich hätte jetzt auch gerne, dass ihr jeder so ein Ding nehmt,
ja,
aufreißt.
Gibt es auch Waldmeister?
Ihr dürft wählen.
Ich wäre mit Orange schon happy.
Guck mal, hier, Orange ist gut. Sonst, ich bin ja ein Freund der Himbeere. Ja,
ich kenne das aber dann im Bauchnabel, ne? Nee,
ist ja
ein anderes Thema.
Nee, aber, also, das ist Schöpfer Hofer. Der Klassiker von früher war aufreißen. Und dann sehr schön mit einer langsam sich aufweichenden Papiertüte die Ahoi-Brause genießen.
Mit dem Finger in die Tüte.
Das nach einer Messe.
Ja.
Ich habe mehr Sorge drum, dass wir gleich brutal ins Mikro rülpsen. Aber
Dietmar, du schäumst.
Das nur am Rande, Freunde.
Also bei meinem Schulweg, damals in Ettlingen, ging eben der vorbei am Utz. Und der Utz war, was man jetzt in vielen Bereichen Kiosk, Trinkhalle, was ich nennt, der klassische, hier kriegst du eine Brezel und für die Schulkinder die Süßigkeiten. Und da mit so einem Tütchen nach Hause zu gehen, den verbleibenden Schulweg mit Ahoi-Brause zu versüßen.
Perfekt.
Voll gut. Hab ich euch mitgebracht.
Hattet ihr auch da noch die Möglichkeit, so Gummibärchen einzeln zu kaufen und so, aus so Schütten raus?
Ja, aus so Gläsern.
Also so Kisten.
Also Gummibärchen war es nicht, sondern es waren die Gummitierchen, die da waren. Ein einzelnes Gummibärchen konntest
du
auch
in der... Du bist ja schon aus der Eurozeit.
Nee. Ich bin ein Pfennigkind und die Gummitierchen gab es dafür, aber es hat keiner für einen Pfennig ein Gummibärchen bei uns aufgerufen. Man konnte in die größere Haribo... in das größere Haribo-Glas greifen. Aber da gab es diese Teufelchen und die Kirschen fürs Ohr und so weiter. Also das ist
Also ich war ja nach diesen, kennst du die Leckmuscheln?
Ja, ja.
Diese gefüllten, diese Plastikmuschel gefüllt mit diesem Bonbonzeug. Das war meine Ahoi-Brause.
Süß, aber die Ahoi-Brause ist ja, also die ist ja viel spritziger. Ja,
absolut. Auf jeden Fall. Super Überraschung. Ich hätte mit allem gerechnet. Ich hätte eine Prinzenrolle getippt, also wenn ich diese Verpackung angucke. Einfach so eine Kindheitserinnerung.
Nee, super. Also, perfekt. Danke dir, dass du uns da mitgenommen hast an deinen Kiosk in Karlsruhe.
In Ettlingen.
In Ettlingen, ja, stimmt.
Wir können auch ein bisschen weiter naschen.
Wir können auch ein bisschen reden. Haben wir ein Thema mitgebracht oder reden wir heute über Heubrauch?
Ich hoffe, dass wir uns gut vorbereitet haben. Ein bisschen Nervosität ist da, nein. Wir haben natürlich ein Motto mitgebracht. Ist ganz einfach. Wohin läuft der Hase? Tillmann, das wollen wir von dir wissen, nichts Geringeres. Wir haben die SHK Essen besucht, die Pressekonferenz hatte ich aufmerksam gelauscht und da sind ein paar Fragen vielleicht auch offen geblieben, die wir vielleicht näher erläutern könnten. Heute würde ich mich darauf freuen, Technologien für die Wärmewende, grüne Technologien bei Weiland und auch Partnerschaften. Dieses letzte Wort habe ich mir ganz stark eingeprägt auf dieser Pressekonferenz, mit welchen Netzwerken ihr eure Green Tech, nenne ich es jetzt einfach mal, die grünen Heiztechnologienlösungen unters Volk bringen wollt. Das ist die Überschrift. Da bin ich gespannt.
Ja, musst du ihn angucken.
Wohin läuft der Hase? In eine grüne Zukunft. Also was könnte denn für eine grüne Marke eher was anderes tun, als in eine grüne Zukunft laufen?
Was heißt grün?
Nachhaltig, CO2-frei oder arm. Und das sind so die Treiber, weil wir haben als Ausstatter von Gebäuden eine Riesenchance, aber ich glaube auch eine große Verantwortung, Technologien zu bringen, die uns helfen können, die ganze CO2-Emissionen aus den Gebäuden stark zu reduzieren. Ich meine, ich habe 4 Kinder, ich glaube, das schulden wir auch unseren Kids, dass wir das anders machen und nicht vielleicht so in Teilen von Amerika, wo einfach Energie immer noch nicht diesen Wert hat und da auch die Emissionen nicht so klar sind. Und daran arbeiten wir. Also wir haben uns 2017, glaube ich, da aufs Revier geschrieben. Wir kümmern uns um eine bessere Zukunft, um eine nachhaltigere, um besseres Klima zu Hause und der Welt darum. Das ist unser Antrieb. Also wir wollen ein besseres Klima schaffen durch weniger CO2-Emissionen.
Mit einer guten Sichtbarkeit, mit einer guten Geschichte. Also der Weilandhase ist ja ein Markenbotschafter schlechthin. Das ist so, ich denke, auch ein Lieblingstier und Lieblingsmotiv vieler Leute. Auch hier auf der Messe, ne, das ist einfach bekannt. 150 Jahre, auch das vielleicht als kurzer Einschub, das ist natürlich schon ein Wort. Auch auf der SHK, auch hier gibt es natürlich Ausstellungsstücke, die noch ganz anders daherkommen. Da war von grüner Technologie noch nichts zu sehen. Das war einfach Warmwasser. Ne? Koste es, was es wolle.
Hat sich ja, ein bisschen. Das, aber es war, also es, ich glaube, es sind so zwei Sachen da drin. Also da war schon, also die Grundinnovation bei uns war ja sauberes Wasser. Und damit auch so ein bisschen sowas Nachhaltiges da drin, weil wir das erste Mal die Verbrennung vom Wasser getrennt hatten. Also unsere Badeöfen, da war ja die Innovation drin. Und ich glaube, was uns seitdem auch beschäftigt, sag mal, wir sind jetzt nicht diejenigen welchen, die in einer fancy Großanlage irgendwo da das größte Spezialding machen, sondern wir sind immer jemand, der in der Breite gedacht hat. Also wie kriegen wir die Menge der Wohnungen, die Menge der Häuser da mitgenommen und wie kriegen wir da auch wirtschaftliche Angebote, dass sich das auch die Mitte der Gesellschaft leisten kann. Das war schon auch immer, das war am Anfang schon unsere DNA und es ist bis dahin geblieben.
Also klar, Wohngebäude, so die Etagenheizung.
Ja, und wir sind schon jetzt nicht eine Manufaktur, sondern Weiland hat auch, denkt, man muss standardisieren und man braucht auch ein Volumen, um es dann zu so Kosten produzieren zu können, wie das halt auch, sag mal, die Menge in Deutschland sich leisten kann.
Aber die Innovationskraft, die du hast oder die dein Unternehmen hat, die geht ja dann gleich in die Masse. Also da tun ja auch kleine Effekte, tun ja da Großes, weil wenn du ganze Gebäudekomplexe ausstattest, dann hast du ja den Effekt über die Menge. Ist das nicht auch ein Thema?
Also das gibt's auch und dafür kann man auch, also mal für große Industriegebäude, große Mehrfamilienhäuser auch mit einer einzelnen Großwärmepumpe oder mit einem Groß-BHKW viel bewegen.
Aber das ist ja nicht euer Thema.
Aber wir sind die auch im Mehrfamilienhause, wie viel gibt es dreietagig, alles was in den 50er Jahren gebaut wurde. Da gibt es 1 Million Häuser, Standard-Einfamilienhäuser, da sind wir in mehreren Millionenbereichen. Die Etagenwohnungen, das ist, sag mal, das ist grundsätzlich unser Home-Turf und dafür wollen wir Lösungen schaffen, die Masse auch nutzen kann.
Ja, das meinte ich. Und das hat ja Impact einfach über die Masse.
Ja, und deswegen glauben wir auch, dass wir damit beitragen können und eigentlich aus den Wohngebäuden als Marke das meisten CO2 reduzieren können. Das ist unser Anspruch in Deutschland.
Ist denn 150 Jahre Geschichte jetzt für so einen, ist ja nicht ein Wandel, ist ja einfach eine Neuorientierung, nenne ich das mal. Ist das hilfreich oder ist es eher, musst du da eher auch einen zarten Widerstand in deiner Organisation überwinden? Oder ist es so, dass man sagt, genau, wir standen immer schon für das Thema Fortschritt, wir waren immer schon vorne dabei und jetzt sind wir halt wieder vorne dabei? Oder gibt es auch so ein bisschen, dass man sagt, aber wir haben viel Geld verdient und lange, viele Jahre waren wir beim Gas zum Beispiel unterwegs?
Also,
aber erzähl du mal besser, nicht ich.
Also, wenn wir solche Widerstände nicht hätten, also wir haben ja inzwischen 17.000 Mitarbeiter, die gibt's immer. Ich glaube, wir haben das stark bei den ersten Schritten gemerkt, als wir 2011 gesagt haben, ja, eigentlich ist bei uns schon Nachhaltigkeit wichtig und wir mit unseren Nachhaltigkeitsprogrammen angefangen haben. Und dann, als wir 2017 gesagt haben, so, wir setzen auf die Wärmepumpe als Schlüsseltechnologie. Wir haben uns von vielen anderen dann auch verabschiedet und gesagt, okay, wir stecken jetzt kein Geld mehr in BHKWs, wir stecken kein Geld mehr in Brennstoffzelle, wir gehen aus der Ölentwicklung raus und so weiter. Also wir haben ja auch viel da abgeknipst und das betrifft natürlich die Mitarbeiter auch, die in diesen Technologiefeldern waren. Da ist ein natürlicher Widerstand da. Da ist natürlich auch in der Fokussierung auch ein mutiger Schritt und da gibt es die Leute, die eher bewahrend sind von ihren Grundwerten. Und das ist dann die unternehmerische Aufgabe, die mitzunehmen. Ich glaube, was uns diese 150 Jahre gibt, es gab so viel Wandel, es gab die Wiedervereinigung da drin, es gab unsere Internationalisierung. Und das waren ja auch viele Schritte, die sind ja überhaupt nicht geradlinig gelaufen, sondern da geht es hoch, runter. Aber man weiß, dass man in der Gemeinschaft und auch mit einer starken Unternehmerfamilie mit so einer langfristigen Perspektive durch diese Wellen gut kommt. Und ich glaube, da gibt es ein Naturzuvertrauen oder eine Sicherheit, dass mit dem unternehmerischen Hintergrund und der Struktur, die wir haben, wir die nächste Welle sicher nehmen. Und das gibt uns die 150 Jahre, aber das nimmt uns nicht die Aufgabe, die Leute abzuholen, zu erklären, warum wir diese Risiken gehen und warum wir da auch die Dinge anders machen als gestern. Und ich glaube, wenn man das ausblenden würde, weil sagen, das ist eh immer da, glaube ich, da macht man einen Fehler, weil ich glaube, ein bewahrendes Element steckt in sehr vielen Menschen oder in den meisten Menschen. Und da muss man einfach gut erklären, warum es morgen eben anders sein muss. Und das muss man immer machen. Jeden Morgen, wenn man Dinge anders macht, die Leute mitnehmen. Weil nur wenn wir die Leute mitnehmen, die verstehen, warum wir das machen und die darauf sagen, ja, genau das ist es, dann gehen die voll motiviert und eigenständig in diese Richtung, ohne dass dann jeder sagt, du musst Schritt A so machen, Schritt B so machen, weil das kriegt man momentan in dieser sehr unsicheren Zeit nicht mehr gesteuert. Wir brauchen große Bilder.
Danke für das Stichwort abknipsen. Da will ich auch ehrlich sein. So ein Podcast ist ja dafür da, auch mal ehrlich sich kennenzulernen, auszutauschen. Das habe ich nicht immer ganz verstanden, das Abknipsen. KWK, da war ich relativ frisch im Heizungsjournal dabei. Wir haben auch sehr viel zur Kraft-Wärme-Kopplung, gasmotorische BHKWs gemacht, geschrieben. Und dann, ich sage jetzt mal, bewusst wurde das abgeknipst. Dann gab es auch mal eine Zeolith-Gaswärmepumpe, kann ich mich erinnern. Auch weg, Brennstoffzelle, klar, das war hochgejubelt. Ich kann mich noch erinnern, auf einer GATT 2013, Stichwort, das Ende der Nahrungskette in der Gasverwertung, in der Gasverbrennung. Da habe ich mich manchmal schon ein bisschen gewundert.
Ja, also das ist ja auch aus den Marktgegebenheiten nicht alles zu erklären, sondern man muss das auch von innen verstehen. Also wir müssen halt, ich glaube, als Unternehmer muss man verstehen, welche Ressourcen man hat, was man jetzt gut machen kann und wie man den Weg nach vorne nimmt. Und wir wollten zu dem Zeitpunkt wirklich technologieführend bei Wärmepumpen werden und an uns den Anspruch gesetzt, dass wir Marktführer werden wollen. So, und als Konsequenz daraus braucht man sehr viele Ressourcen dann für das Thema Wärmepumpen. Wir haben ja auch danach unsere ganze Produktrange total ausgebaut. Wenn ich jetzt unlimitiert Ressourcen hätte und alles könnte und nie begrenzt bin, dann kann ich die anderen Sachen alle mitmachen. Aber wenn ich demütig bin und weiß, ich kann nicht alles machen, dann kostet eben Fokus auch auf der anderen Seite weniger Komplexität bei anderen Sachen, weil wir alle dann auf Dinge fokussieren wollen. Verstehe. Und deswegen haben wir das getan, nicht weil wir sagen, okay, überall die Marktchancen sind da, die waren aus unserer Sicht geringer. Und es war entscheidend bei Wärmepumpen erfolgreich zu werden, weil wir zu der Zeit in Deutschland eher Fünfter oder Sechster waren und nicht die Nummer eins.
Ja, verstehe. Also Innensicht ist da wichtig. Klar, wir als Redakteure, Journalisten haben natürlich immer eine starke Außensicht, können auch Dinge einfach mal behaupten und sagen, warum macht ihr das? Bisschen flapsig formuliert. Aber das ist genau der Punkt. 100% Wachstum bei Wärmepumpen letztes Jahr in Deutschland. Hast du erzählt auf der Pressekonferenz. Da habe ich echt gestaunt. Also wirklich nicht schlechten Bauklötze gestaunt, um ehrlich zu sein. Wie gelingt das?
Na, also der eine Teil, sag mal, war diszipliniert Dinge abarbeiten, weil 2022 war eine riesen Nachfrage und da sind auch viele Bestellungen reingelaufen und ein Teil ist dann eben nur die Produktionskapazitäten zu schaffen, das Material zu beschaffen, Mitarbeiter zu trainieren, aufzubauen und das, was in 22 alle wollten, dann zu bauen und auszuliefern. Also das ist ein Teil. Der andere Teil ist natürlich, die Marke zu stärken, Vertriebskanäle aufzubauen, Partner zu begeistern, mit uns gemeinsam den Weg der Wärmepumpe zu gehen und ganz, 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 ganz viele Handwerker zu trainieren. Wir haben ja fast 40.000 Handwerker trainiert und da, ich glaube, 80% davon Wärmepumpentrainings, damit die das alle machen können. Damit sozusagen die Verarbeitung gut läuft. Für uns ist das Handwerk ja super wichtig, weil der Handwerker ist ja unser Verkäufer. Der muss sich da sicher fühlen und der muss auch Spaß haben, das mit uns zu machen. Und deswegen ist da ein Überzeugen von vielen Unternehmern im Handwerk, mit uns den Weg zu gehen und dann ihre Endkunden zu begeistern und zu verkaufen.
Absolut. Also das war auch ein wichtiges Stichwort mit einer Roadshow, die ihr gemacht habt. Das war aber schon 2022, meine ich. Diese Mission 2024 mit einer, also muss ich sagen, richtig coole Slot-Machines, die man bedienen konnte, aber immer mit Lerneffekt. Also Gratulation dazu.
Spielerisch.
Ja. Spielerisch. Und da hatte ich damals gesagt, hey, solche Kisten, diese Slot-Machines, einarmige Banditen sozusagen, die müssten eigentlich an jeder Berufsschule stehen. Weil das war hochgradig spielerisch, aber wirklich auch diffizil. Planungsaufgaben wurden da gestellt. Gut, Mission 2024 hieß ja damals, ne? Ein bisschen anders. Das GEG kam dann doch anders, wie wir es damals vielleicht gedacht hatten.
Aber wir haben uns auf ein anderes 24 vorbereitet.
Ganz genau.
Um das mal den Elefant, der da zwischen uns steht, den Weißen mal rauszulassen. Ja klar, ist jetzt 24 ein bisschen anders. Aber das ist wieder auch ein Thema, was ich auch vorhin sagte, diese Veränderungen, das sind ja massive Veränderungen, die wir in Deutschland vor uns haben, in der Energiewirtschaft, in der Wärme, die laufen eben nicht linear. Das ist jetzt gerade ein Jahr, ich meine, wir haben es ja schon letztes Jahr im zweiten Halbjahr gesehen, wo wir gesehen haben, also linear ist bei uns gar nichts und wir dürfen als 150-jähriger Dino schön Stretching machen und an unserer Geschmeidigkeit Tag ein, Tag aus arbeiten, damit wir da gut durch die Kurve kommen.
Der Hase läuft schnell und geschwind und geschmeidig.
Aber als du eben um die Umbaumaßnahmen intern oder die Umstrukturierung intern gesprochen hast, war nämlich auch mein nächster Gedanke war, wie sieht's denn dann Richtung Heizungsbauer aus? Das hast du ja jetzt auch ausgiebig beschrieben und bist du zufrieden? Also hast du die Leute so mitgenommen, wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, du hast unendlich geschult, du hast aufwendig die Themen den Leuten nahegebracht. Bist du mit dem Status quo im Moment zufrieden?
Oder? Also ich finde, dass wir in Summe erstmal stolz sein dürfen für das, wo wir Ende 19 standen. Da hat ja jeder gesagt, ihr seid in der Sanierung in Deutschland das Schlusslicht. Ich glaube, wir haben in 19 9.000 Wärmepumpen in der Sanierung, also in Bestandsgebäuden verbaut. Und jetzt sind letztes Jahr nicht alle 330.000 verbaut worden. Und da war auch Neubau drin, aber wir sind weit über 200.000 in meinen Augen gewesen in der Sanierung. Oder um die 200.000. So, das ist ein Faktor 20
in
Wahnsinn, drei Jahren. Ja. Und ich finde, da muss man mal sagen, Chapeau. Und da ziehe ich auch den Hut, in welcher Geschwindigkeit Handwerksbetriebe sich umgebaut haben, geschult haben, sich auf die Reise gestellt haben. Da sieht man auch, dass in dieser Struktur von vielen kleinen, starken Unternehmern, dass das viel, viel schneller geht als Großstrukturen. Also welcher Konzern mit jetzt also in meinem SHK-Handwerk arbeiten 400.000 Leute, welcher Konzern mit 400.000 Leuten kann sich so schnell neu entwickeln oder neu erfinden wie die Handwerker? Und deswegen finde ich das schon wirklich super. Und ich glaube, wir kriegen auch, wenn ich jetzt bei mir schaue, wir kriegen ja, wenn Kunden unglücklich sind mit einer Weiler Wärmepumpe, das kommt ja bei uns auch auf den Schreibtisch. Es gibt extrem wenig, weil unsere Partner das super verbauen. Auch eine Digitalisierung hat geholfen, dass die Wärmepumpen gut überwacht werden können. Wir legen die gut aus. Also von daher haben wir wirklich gezeigt, nicht nur wir können das Material verbauen, sondern ist auch wirklich solide gemacht. Und da können wir drauf stolz sein. Und jetzt, 24 ist ein Jahr, wo ich jedem sage, so, jetzt kann man sich vertrieblich beweisen, weil sag mal, die Eindeutigkeit, die wir mal in 2022 hatten, die gibt's momentan nicht. Jetzt diese Heizhammer-Diskussion, die uns langsam zur gleichen Zeit letztes Jahr stark beschäftigt hat, die ist auch weg. Das heißt, diese Megathemen sind weg. Jetzt ist es ein bisschen offener, das Feld, weniger klar. Jetzt muss man einfach vertrieblich beweisen, dass man es kann. Und das ist jetzt super spannend, wie wir jetzt alle mitnehmen können, ins aktive Verkaufen. Weil das erfordert es jetzt, um erfolgreich zu sein.
Aber technologieoffen. Das habe ich auch in Essen mitgenommen.
Ja, also ich glaube, dass wir als Bundesrepublik darauf bedacht sein müssen, dass wir unseren Umbau sowohl in den Energie- als auch in den Wärmenetzen, dass das finanzierbar ist. Und sag mal, wenn ich eine bessere technologische Option habe, die vielleicht in meiner fundamentalistischen Einstellung jetzt nicht ganz so toll ist, aber CO2 reduziert und die Volkswirtschaft kostentechnisch besser stellt, müssen wir die nutzen. Und wir haben nicht überall beliebig Strom, wir haben nicht in jedem Verteilnetz nur Strom, genügend Strom für Wärmepumpen im Mehrfamilienhaus. Wir haben vielleicht auch in gewissen Bereichen, wenn wir jetzt dann auch Kohle abschalten, nicht überall Strom. Deswegen, wenn da irgendwie besser eine Biomasseanlage ist, dann soll da eine Biomasseanlage genutzt werden. Und wenn wir irgendwo nochmal erneuerbares Gas haben, um dann gewisse Spitzen abzudecken, ist auch eine gute Idee, weil dann müssen wir vielleicht weniger in den Netznutzungsausbau investieren. Und deswegen sagt der Ingenieur für mich in mir, lasst uns da wirklich rational rangehen, CO2-Emissionen reduzieren und dafür jede Technologie nutzen, die uns zu geringeren Kosten führt.
Also Effektivität statt sozusagen eine Glaubensfrage draus zu machen. Das war die Lesson learned für mich in Essen. Deswegen hat man damals gesagt, der Zeitreisende. Ein paar Thesen, ein paar Themen. Gashybride, die kamen wieder aus der Kiste raus, aus der Schublade. Aber was mich da nochmal beim Stichwort Wärmepumpe auch extrem fasziniert hat bei euch im Bereich PV, das hatte ich so persönlich nicht auf dem Schirm, das gebe ich ehrlich zu, ein PV-Marktanteil, den ihr da kommuniziert habt, ein PV-Business. Wie kann man sich das vorstellen?
Momentan ist ja in Deutschland noch das Land mit den höchsten Strompreisen, wenn ich sie mir nur vom Versorger hole. Wenn ich eine PV-Anlage mir aufs Dach stelle, dann hat die in sich eine Wirtschaftlichkeit und die liebt die Wärmepumpe, weil dann ich den eigenproduzierten Strom noch günstiger produzieren kann. Und insbesondere, wenn ich dann auch noch der Wärmepumpe sagen kann, hör mal gut auf die PV-Anlage, und wenn die PV-Anlage sagt, ich kann, dann laufe, und wenn die PV-Anlage sagt, nee, jetzt ist eher blöder, dann geh mal zurück. Wenn ich das mit Energiemanagement hinbekomme, dann wird es noch mal günstiger. Und das ist eben so ein Beispiel, wie eine Kombination aus Technologien eben den Menschen hilft, Geld zu sparen. Und deswegen ist es für uns eine Symbiose. Wir haben einen Partner dafür uns organisiert, weil wir sehen auch in dem ganzen Thema Photovoltaik gibt es sehr viel Technologiesprünge und man braucht ein gutes Engineering. Deswegen arbeiten wir zusammen mit Solar Edge und wir stellen sicher, dass unsere Technologien sich brillant verstehen.
Wer hat da schmunzelt, ja, das müssen wir sagen, weil man hört es ja nur,
er schmunzelt. Weil ich mich immer frage dann, wer hat da den Hut auf, technisch, steuerungstechnisch? Ist es dann die
Wechsel? Die Sonne. Am Ende, wir können ja die Sonne nicht kontrollieren, aber wir können uns an die Sonne super anpassen. Und wir sind immer, wenn man das in der PV-Kombination macht, sind wir mit der Wärmepumpe, wir folgen der Sonne. Und auch wenn man dann weiterdenkt, wenn wir jetzt auch flexible Stromtarife und so weiter gehen, die Wärmepumpe mit ihrer Flexibilität folgt dem Strommarkt. Und was unsere Technologie ist, wir können die Wärmepumpe sehr folgsam machen, weil je folgsamer die Wärmepumpe wird, desto niedriger werden die Strompreise sein. die dann der Endkunde dafür zahlt und damit lohnt sich das für ihn.
Ja, viele argumentieren dagegen, dass ich sage, oh, wir haben da eine saisonale Illusion, Stichwort PV im Winter. Heute ist auch so ein Tag, wenn wir durch das Fenster gucken hier nach Nürnberg. Wir haben durchaus Heizanforderungen, wenig Licht. Das ist ja auch ein weit verbreitetes Vorurteil oder eine Meinung, wenn ich so nennen darf, im Heizungsbauerhandwerk.
Na, da haben die auch recht. Also ich meine, man hat die dunklen Tage im Dezember und sag mal, wenn die Photovoltaikanlage unterstützt, wird sie aber nicht alles übernehmen. Auch großflächige PV-Anlagen, die kommen dann im Winter am Tag auf, was weiß ich, 1-2 kW, aber nicht drüber. Und wenn es dann knacke kalt ist, dann brauche ich für die Wärmepumpe und dann geht da mal ab und zu der Backup-Heater rein, brauche ich 6 kW. Also die werden es nicht vollumgänglich machen. Aber ich kann das schon in den Übergangszeiten machen. Ich kann das an den sonnigen Tagen gut machen. Und ganz ehrlich, sag mal, wenn wir das dann mehr auf der Sonne ausrichten, dann läuft halt die Wärmepumpe halt mehr mittags, wenn die Sonne da ist. Die macht warm Wasser mittags. Wir können über unsere Speicherkapazitäten das dann machen. Es ist besser, die läuft dann, wenn die Sonne scheint. Und dann duschen meine Kinder abends nach dem Sport mit dem Wasser, was halt mittags produziert wird und nicht anders. Und damit wird es halt günstiger.
Die Regelung muss da mitdenken, klar.
Ja, und deswegen ist es halt so wichtig, dass die sich gut verstehen. Wir nutzen den EE-Bus dafür, damit es zwischen den beiden Maschinen, dass die sich einigen, wie es am effizientesten geht. Und deswegen hilft das auf jeden Fall. Aber ich sage auch jedem, eine PV-Anlage an sich ist es nicht. Und deswegen muss man immer auf die Stromseite schauen. Wenn dann um die Nachbarschaft noch Windräder sind, dann hat man ein bisschen mehr Glück, weil im Winter, Herbst ist einfach windintensiver. Auch jetzt sieht man da draußen, es ist windig. Und deswegen sind wir in den Bereichen in Norddeutschland, Westdeutschland mit viel Windrädern, da kann man sagen, eigentlich so ein großes Windrad liebt 800 Wärmepumpen drumherum. Das geht. Und wenn es halt noch nicht so viel erneuerbarer Strom da ist, wie jetzt auch stärker im Süden, dann muss man sich auch überlegen, okay, wo lohnt sich auch eine Hybridtechnologie? Weil wenn der Strom nicht da ist, uns extrem teuer wäre, den nur für diese wenigen Stunden zu bekommen, wo die Wärmepumpe richtig viel Strom braucht. Warum denn nicht ein Gashybrid, Biogashybrid? Und dann macht man halt die, 500 oder 1000 Stunden, wo halt der Strom zu teuer werden würde. Das mit dem Gasgerät ist dann auch wieder billiger.
Klar, und Sommer-Use-Case mit Wärmepumpe ist natürlich eh klar. Das ist auch etwas, worüber wir mal separat reden könnten, Wärmepumpenkühlung. Wie sind da die Erfahrungen eurer Weiland-Partner?
Ja, also das ist ja schon auch ganz, ganz lange. Also unsere ersten geothermischen Wärmepumpen haben das gemacht. Dann auch sehr stark im geothermischen Bereich über eine passive Kühlung. Weil natürlich kann man die Bohrungen nutzen. Die regenerieren sich ja auch nochmal schön, wenn ich im Sommer kühle, habe ich im Winter wieder mehr Energie da unten drin. Also das hat eh einen Nutzen. Und das ist ja auch der Vorteil, dass die Wärmepumpe die Heiztechnologie ist, die eben beides anbietet. Und muss man ja auch sagen, jetzt gerade, Sie kommen ja aus der Stuttgarter Ecke, ich bin gebürtig in Karlsruhe, also ich in meiner Kindheit gab es, ich glaube, 3 heiße Tage mit Nachttemperaturen so, dass ich eigentlich ohne Klimaanlage jetzt nicht mehr schlafen will. Inzwischen gibt es von denen 20. Und sag mal, der Komfort-Kühlwunsch in Deutschland, der wächst. Und damit hat eine Wärmepumpe nochmal mehr Flexibilität und einen zusätzlichen Nutzen.
Wie sieht es mit Klimakisten aus?
Ja, bieten wir ja auch seit sehr langem an. Ich glaube, wir sind damals als Weiland ins Klimageschäft 2004 oder so eingestiegen. Natürlich stärker in der Türkei, in Italien, in Spanien. Wir bieten es auch hier an. Und muss ja sagen, die können natürlich auch, wenn sie im Sommer Haupteinsatzteil ist kühlen. Aber in temporär geheizten Räumen, wo ich jetzt halt mal schnell zu wenig Zeit mal warm haben will, kann man auch so eine Klimaanlage rückwärts laufen lassen. Und das gehört wieder zum Thema Technologieoffenheit. Wenn das jetzt für gewisse Räume der bessere Weg ist, dann macht man das halt so und dann nutzt man die. Das ist besser als ein Ölradiator, weil es auch so eine Klimaanlage deutlich effizienter heizt als das, was wir früher mit reinen Elektroheizungen hatten.
Absolut. Du hast noch ein Stichwort gerade genannt beim Thema Hybrid, Biogas, Bio-Erdgas. Und das war auch noch eine Aussage, die ich sehr, sehr spannend fand in Essen auf der Pressekonferenz. Weiland ist bereits Nummer 1 bei grünen Gasen. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern da noch ein bisschen einen Hintergrund geben dazu?
Wir haben ja eine Diskussion, dass wir sehen, dass auch die Zukunft in Deutschland oder die deutsche Wirtschaft braucht sehr stark Energie über Moleküle, weil wir über Jahre nicht so viel in unsere Strominfrastruktur investiert haben. Jetzt ist immer die Frage, was ist denn das? Da ist Wasserstoff natürlich zum einen in der Diskussion, aber es gibt natürlich auch andere Lösungen wie Biomethan. Wir haben Dimethylether als neues Gas und ich glaube, dass auch das sehr sinnig ist, sich da die Chancen zu nutzen. Und der Konsument, der weiß aber nicht, für welches grüne Gas sich irgendwann sein Versorger entscheiden wird, wenn er sagt, ich dekarbonisiere mein Gasnetz. Und deswegen glauben wir, es ist unsere Aufgabe, Technologie bereitzustellen, die eben alles kann und flexibel. Die kann die Biogase, aber unsere neuen Geräte können eben auch umgerüstet werden, wenn der Netzbetreiber sich dafür entscheiden würde, dort Wasserstoff jetzt einzusetzen. Und deswegen halten wir das für sehr, sehr clever, dem Investor die Flexibilität zu geben, dass er auf jeden Fall da auf der sicheren Seite ist.
Du hast gerade von Dimethylether gesprochen, Zungenbrecher, ja, vor allem nach Ahoi-Brause-Genuss. Was ist das genau? Ist ein Flüssiggas, ne?
Das ist ein Gas, was man aus Abfällen generieren kann. Und wir haben jetzt in Dresden die erste Pilotanlage. Wird das irgendwie ein Potenzial haben, mehr als 10% des aktuellen Gases zu ersetzen? Nein. Aber aus Abfall Gas zu machen, das zu nutzen, macht Sinn. 5-6% können wir uns vorstellen. Es wird eine lokale Lösung sein, wo eben Abfall anfängt und man macht eben aus Abfall und der Verwertung von Abfall eben Gas. Und da muss man sich ein bisschen darauf vorbereiten, weil das etwas aggressiver ist als das Standard-Erdgas oder Biomethan. Und auch darauf bereiten wir gerade unsere Geräte vor.
Also sind häusliche Abfälle oder Altölgeschichten.
Nee. Also das ist breiter, was man da nutzen kann. Und wenn man viel Gas braucht, dann nicht nur Altöl, sondern also man kann eine ganze Reihe Abfälle dafür nehmen und in diesen Abfallvergasungsprozess reinnehmen. Es muss natürlich schon irgendwo auch ein bisschen organische Sachen dabei sein. Also wenn ich jetzt Schrott nehme, aus Schrott werde ich jetzt Dimethylether.
Logisch. Ja, die organische Chemie.
Ja, ja.
Chemiestunde mit Tillmann.
Aber es ist also ist auch eine Kohlenwasserstoffverbindung. Also von daher, man braucht eben im Wesentlichen dann organische Substanzen, die dann zu CH4, sondern jetzt müsste ich da reingehen. Ich habe das Atom mal
C3H8
gesehen.
C3H8 oder
was? Ja, sowas.
Im Zweifelsfall kommst du in die Shownotes, mach ich keinen Kopf, Jungs.
Wir gucken nochmal nach.
Ja. Wir gucken nochmal nach.
In den Gastabellen. Wer ist da mit am Forschen? Mit am Entwickeln?
Also der Gaspartner ist Primagas, weil die natürlich, also die kommen aus der Flüssiggasbranche, die überlegen sich auch, wie kriege ich das dekarbonisiert, was sind da Möglichkeiten, was sind auch eben Möglichkeiten, regional zu produzieren. Diese Chancen sind dahinter und die Kosten, die sie sich vorstellen, dass auch dann, wenn man da in eine seriellere Produktion geht oder eine skalierende Produktion, die sehen spannend aus, weil die nicht so sonderlich weit weg sind von den jetzigen Gaskosten. Und deswegen ist das eine spannende Option.
Ja, wie ist das mit dem GEG vereinbar? Sind diese RDMEs schon, also regenerative Dimethylether, ist das schon anerkannt?
Das ist eine gute Frage, wo ich den Telefonjoker brauche, aber das ist in der, also deswegen ist es bei uns in der Schublade von der Logik auf jeden Fall da, weil es eben aus Abfall generiert ist und dann eigentlich von dem Prozess ähnlich behandelt ist wie Biomethan.
Okay.
Und daraus liegt ja auch der Nutzen. Deswegen, ich würde jetzt mal als eine starke Hypothese des Ja's, aber wir können das sicherlich gerne nochmal nachreichen, wo jetzt der genaue regulatorische Prozess ist.
Aber auf jeden Fall spannend, ein Ansatz in der
Technologie. Ja, danke Jörg, dass du uns hier noch in eine Chemiestunde reingedrückt hast.
Das muss man machen, wenn man Dr. Tillmann von Schröter hier sitzen hat.
Ja, natürlich. Aber du hast ihn ein bisschen gequält, das fand ich nicht in Ordnung.
Ja. Ja, wir können doch ein bisschen Ahoi-Brause nachschütten.
Ja, komm mal, eine Runde Ahoi-Brause.
Der Zuckerspiegel geht runter.
Und dann
noch ein bisschen Ahoi-Brause.
Noch eine Runde Ahoi-Brause. Immer noch fantastisch.
Der Waldmeister wäre
nur
mein.
Nur für euch.
Der Waldmeister war mein Favorit damals. Naja. Ja, Partnerschaften, das ist noch die Frage.
Dann.
Wohin läuft der Hase mit Partnerschaften? Wir haben jetzt durchaus für so einen Podcast weiträumig über Technologien gesprochen, Möglichkeiten, Chancen, die liegen alle da fürs Handwerk. Aber beim Thema Partnerschaften geht ihr noch einen Schritt weiter. Nicht übers Handwerk hinweg, das wäre jetzt blöd ausgedrückt, sondern mit dem Handwerk in Partnerschaften wachsend.
Wir haben allgemein einen Ansatz, dass, vielleicht so mit dem Stichwort Schuster, kenne deine Leisten. Und ich habe ja auch bei der Fokussierung auf die Wärmepumpe gesagt, dass wir da auch immer demütig drauf schauen, was können wir richtig gut und was können wir einbringen. Aber ich glaube, dass die Kunden da draußen noch viel mehr haben wollen. Deswegen ist mal technologisch, habe ich auch vorhin gesagt, mit Photovoltaik machen wir mit Solar Edge eine Partnerschaft. Aber auch in der ganzen Fragestellung, wie kriegen wir denn eigentlich jetzt die Wärmewende am Kunden gelöst? Gehen wir das auch. Also wir haben steilen ja zum Beispiel hier zusammen mit Alois Müller unsere Energieunit vor. Also das ist eine Lösung fürs Mehrfamilienhaus. Vereinfacht eine Garage, die ich mit dem Tieflaster geliefert bekomme, bis zu 6 Wärmepumpen dran und die kann ich für mein Mehrfamilienhaus stellen.
So. Wow, cool zu sehen.
Und das ist auch Partnerschaft. Wir wissen, wir können Wohnungswirtschaft, wir können das Gerät. Container kann keiner besser als Alois Müller. Dann gehen wir halt und haben dann mit ihm diskutiert, können wir das nicht zusammen machen? Und dann gewinnen wir jemand. Das gibt uns Geschwindigkeit. Wir nutzen gemeinsam super Expertise. Und so denken wir in vielen anderen Bereichen auch. Also wir brauchen Partner im Home-Energy-Management, weil alleine, also die Welt wird sich nicht um die Weiland-Wärmepumpe drehen, sondern das muss mit anderen zusammengehen. Und auch marktseitig, also wir lieben es, mit Leuten auch zusammenzuarbeiten. Man sieht es zum Beispiel bei den Energieversorgern. Die versuchen gerade, ihre Stammkunden zu überzeugen, nachhaltiger zu werden, mehr auf erneuerbare Energie zu setzen und sprechen dann ihre Kunden an. Wir denken, wir können gut die Technologie dafür bereitstellen. Deswegen arbeiten wir mit einer E.ON zusammen. Deswegen arbeiten wir auch mit einer Vattenfall zusammen, dass wir sagen, so, ihr seid gut in eurer Endkundenansprache, wir sind die, die Technologie können und wir können euch auch noch für die Verarbeitung, da wo ihr keine Verarbeitungskapazität habt, helfen, dass ihr tolle Handwerker findet, die es auch tun können. Und deswegen nutzen wir da unser super Handwerkernetzwerk und unsere Produktion, um dann zu helfen. Und so glauben wir, dass, wenn man nicht immer denkt, ich muss alles dominieren, sondern wer kann
oder denn alles selber, ich muss alles selber machen.
Wer kann wo ja, gut zusammenspielen und dann auch einen kooperativen Geist hat, kommt man schneller weiter, kriegt schneller eine Adaption hin. Und bei der Riesenveränderung denken wir, dass halt viele Hände viel helfen. Und deswegen ist es unser Ansatz, über Kooperationen die Wärmewende schneller zu gestalten.
Fleißige Handwerkerhände.
Ja, aber du musst auch Leute finden, die den gleichen Spirit haben, ne? Das ist, glaube ich, auch, also nicht nur Expertise, die müssen auch den gleichen Spirit haben. Die müssen ja genauso flott unterwegs sein wie ihr als Hasen.
Ja, aber da gibt's so viele draußen. Ich meine, wir sind ja 150 Jahre alt, ob wir immer flott sind, das ist der Anspruch vielleicht an uns, aber es gibt so viele Leute, die mit neuen Ideen kommen und starten. Und man muss auch sagen, unsere Branche hat so viel Geld angezogen in den letzten Jahren wie noch nie, weil es ist einfach unglaublich spannend, die Gebäude zu verändern. Also ich meine, man hat es ja auch gesehen, als dann letztes Jahr Viessmann verkauft worden ist. Warum investiert so jemand wie Carrier? Der hat gesehen, okay, früher der Gasheizungsaustausch war Eurobetrag X für so einen Hersteller. Jetzt eine Wärmepumpe ist schon ein bisschen teurer. Und dann fange ich mal noch einen Batteriespeicher und PV-System. Und dann kommt der nächste mit dann der Ladeinfrastruktur fürs Auto. Also wir investieren ja immer mehr ins Haus. Und dann ist mal die Rechnung gegenüber der Ursprungsrechnung einer Gasheizung halt beim Faktor 5 oder 6. Mhm. Und das ist natürlich sehr attraktiv.
Abschreckend zugleich, ne? Für viele, argumentieren ja viele auch aus dem Architekturbereich dagegen. Die TGA wird immer teurer und das ist schädlich. Etc.
Ja, also das ist natürlich, man verlagert ja die Kosten, weil früher hat dies Ganze ein zentrales System bereitgestellt. Jetzt wollen wir das viel stärker dezentralisieren und das ist natürlich, macht das Haus teurer. Aber wenn man momentan sich anschaut, wie die Kosten sich entwickeln, um die Infrastruktur zu entwickeln, wenn wir an den Häusern nichts machen würden, ist die Alternative noch viel grausliger. Und deswegen ist es, glaube ich, besser zu dezentralisieren. Und ich meine, wir sind ja in Deutschland ein Land, das den Föderalismus liebt, die lokale Kultur. Und deswegen, glaube ich, passt auch ein verteiltes System zu uns in Deutschland viel besser als ein zentralistisches.
Absolut. Die Schmankerl, die kulinarischen natürlich auch. Ja. Aber es war das Eingangs-Credo auch von dir, die Finanzierbarkeit, die Effektivität und klar, die Partnerschaften hier, Beispiel, ja, habe ich hier auf meiner Folie, Vonovia, die haben natürlich auch Möglichkeiten. Da ist der schlafende Riese, der da geweckt werden kann.
Aber die treiben uns auch halt zu solchen Sachen an, weil natürlich ist das ein schlafender Riese, aber das ist ja ein Unternehmen, was auch zum einen, weil sie kapitalmarktorientiert sind, zeigen müssen, sie haben einen klaren Fahrplan, wie sie CO2-Emissionen reduzieren, weil sonst investieren große internationale Pensionsfonds nicht mehr wenn man keine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Also zum einen müssen die Nachhaltigkeit, aber auch, ich meine, eine Vonovia bietet die meisten Wohnungen in Deutschland ein. Wohnen ist auch eine soziale Frage. Das ist ja nicht im luftleeren Raum. Der Umbau dieser Häuser muss bezahlbar bleiben, weil die Mieten in Deutschland müssen bezahlbar bleiben. Und dann ist man wieder auf der Kostenseite. Und deswegen geht es gerade bei Vonovia, finde ich, ein super spannendes Beispiel darum, wie geht es denn leistbar?
Ja.
Wie geht es zügig und leistbar? Und deswegen gerade mit der Vonovia arbeiten wir mit Alois Müller. Die haben uns da gesagt, mach das und könnt ihr nicht. Und das ist dann super spannend, da mit den Anforderungen ins Rennen zu gehen und Lösungen zu kreieren. Jetzt kommen wir bald nach Stuttgart und installieren die ersten Energieeinheiten da. Also da freuen wir uns schon riesig.
Ihr sagt Bescheid, wann das ist.
Ja,
dann radel ich mal hin.
Ja, machen wir.
Vor Ort Reportage.
Ja.
Das wäre eine gute Fortsetzung.
Ja. Warum nicht? Ja, was ist euch beiden noch wichtig oder was ist unserem Gast noch wichtig zu sagen?
Na, also mir ist wichtig, weil es sind ja viele aus dem Handwerk, die zuhören. Ich kann super verstehen, dass mit den ganzen Veränderungen und neue Prozesse und so ist alles auch immer anstrengend, aber setzt euch die rosa Brille auf. Ihr könnt auch so ein bisschen an Heubrause Himbeer denken und schaut auf die Chancen. Die Chancen, die es jetzt in diesem Umbau gibt, davon gibt es massiv viele. Und der die Chancenbrille aufsieht, sieht auch, was da an Gestaltung ist. Und wir von Weiland haben Riesenlust, mit euch nach vorne zu gehen und im Interesse von allen, glaube ich, da eine tolle Wärmewende hinzulegen.
Was für ein fantastisches Schlussstatement.
Absolut. Tillmann, vielen Dank.
Ja.
Also der grüne Weilandhase mit der rosa-roten Brille.
Bevor ihr jetzt den Tisch verlasst, ich muss noch den Abspann sagen und dann könnt ihr euch verabschieden. Ist das okay für euch?
Machen wir.
Das war Frei von Grobstrick, der Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperl und Dietmar Bleck. Heute nicht aus dem Weinkorb, sondern von der IFH in Nürnberg. Dafür mit fantastischem Gast und wunderbarer Stimmung. Also ich denke, das hat's rausgerissen.
Absolut.
Gast war Tillmann von Schröter, Geschäftsführer von Weiland. Wir haben uns drüber unterhalten, wohin wird der Hase laufen. Das hat er, denke ich, für meinen Anspruch fantastisch beantwortet. Ich habe jetzt einen Haufen gute Bilder und fand auch dein letztes Statement absolut dankenswert. Die Idee und Realisation Black Works, Dietmar Bleck, im Auftrag des Heizungsjournal Verlags, Postproduktion Stefan Winter, Grüße nach Berlin, Musik Jill Currier, The Dark Side, da hatten wir heute gar nichts von, wir hatten eine Heubrause. Also hat der Song mal wieder nicht gepasst.
Es war sonnig.
Also nochmal, danke Tillmann, danke Jörg.
Danke euch beiden.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. In Korb dann. Ciao.
Tschüss.